Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Und ich bin Marcel.
Moin Marcel.
Hallo Philipp.
Hä, jetzt habe ich gedacht, wenn ich Moin sage, sagst du auch Moin.
Wir haben es auf den Nachmittag.
Ja, aber das sind so Hamburg-Nachwehen, glaube ich. Ich war so zu viel in Hamburg, da sagen die ja zu jeder Tages- und Nachtzeit Moin. Und das habe ich mir angewöhnt. Jetzt bin ich irgendwie in München wieder gewesen im Büro. Und geht zur Kaffeeküche und zapft mir einen Kaffee, kommt jemand rein, ich so, moin, der so, du bist zu viel in Hamburg, was du bist. Ja, jedenfalls scheint das offensichtlich tatsächlich auf mich abzufärben. Ich finde es aber sehr sympathisch, dieses Moin.
Ist irgendwie Sache, du sagst nicht Moin, Moin, weil dann bist du nämlich ein Schwätzer.
Ach so, also gleich merken. Da haben wir das auch geklärt. Folgendes, heute geht es um das Thema Akkumulator oder Akku im Volksmund. Und bevor wir loslegen, würde ich gerne einen kurzen Gruß loswerden an Twitter-Follower Ruven E., der nämlich dieses Thema schon mal angeregt hatte. Ja, wir wissen, das ist schon eine ganze Weile her, aber wir hatten so viele andere Sachen, über die wir noch sprechen mussten. Und aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, deswegen widmen wir uns einfach heute ganz in Ruhe diesem Thema Akku. Mhm. Und ich glaube, Marcells Redeanteil wird heute höher als meiner. Der hat nämlich mehr Ahnung von Akkus als ich. Ich benutze sie nur und er weiß, wie es funktioniert. Hoffe ich.
Hoffe ich auch.
Er schwitzt schon ein bisschen im Gesicht, ich sehe es schon. Schwitzt im Gesicht, ja. Er guckt gerade. Ja, nee.
Lass.
Ja. Wir werden niemals Video-Livestream machen. Das würde alles entstellen. Gut, dann legen wir doch da gleich los und fragen uns mal, was ist eigentlich ein Akku? Also ganz am Anfang kann ich ja auch noch was sagen.
Ja, bitte.
Das weiß ich ja, ne?
Ja, ja.
Akku ist ein wieder aufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis. Und das Wort kommt vom lateinischen accumulare und das bedeutet anhäufen. Also ich habe da ein Ding und häufe da Energie drin an. Mhm. Die kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen. Soweit, so einfach. Stellt sich die Frage, wie ist denn jetzt so ein Akku eigentlich aufgebaut? Was hat der für Bestandteile?
Genau. Also im Endeffekt, wir kennen ja alle diese typischen Batterien mit einem Plus- und mit einem Minuspol. Mhm. Ne, ähnlich ist so ein Akku natürlich dann auch aufgebaut, mit dem Unterschied, dass der halt immer wieder natürlich zyklenbegrenzt aufgeladen werden kann. So, und im Endeffekt hast du es so, dass ein Akku aus einer Kathode besteht, das ist quasi der Pluspol. Bei einem Lithium-Ionen-Akku ist es dann ein Metalloxid sozusagen, in dem Fall dann, wo das Lithium mit eingebettet ist. Mhm. Dann hast du die Anode als Minuspol, wohin dann quasi die Ionen hinwandern. Das ist dann meistens aus Graphit. Ne, dort lagern sich dann die Ionen ein. Dann hast du natürlich noch, ja, wenn du
dazwischen
die,
hast ja auch
dazwischen was. Hast du auch noch was, genau, weil wenn du die beiden Anoden und Kathoden direkt zusammenbringen würdest, hast du halt einen Kurzschluss. Will keiner. Weil dann ist die Energie weg. Vielleicht einmal kurz puff und dann brennt es vielleicht. Ja, also in der Mitte quasi hast du einen Separator, der quasi die beiden Schichten voneinander trennt, umspült durch ein Elektrolyt. So, in diesem Elektrolyt bewegen sich dann halt diese Ionen hin und her und durch diesen Separator halt hindurch und erzeugen dann quasi diesen Spannungsfluss von Anode zu Kathode und umgedreht. Ne? Mhm. Die eine Richtung ist quasi das Aufladen des Akkus, die andere Richtung ist quasi das Entladen des Akkus. Ja, kann man so jetzt erstmal so pauschal sagen. Das heißt, du lädst auf, dann hast du halt auf der einen Seite die ganzen eingelagerten Ionen und du entlädst, dann ziehst du halt quasi die Richtung in die andere Richtung quasi den Stromfluss und dann holst du halt Strom raus und betreibst den Motor. Ja.
Und jetzt gibt es die in verschiedensten Formen.
Jetzt gibt es die verschiedensten Formen. Also wir kennen ja aus dem normalen Bereich eigentlich diese typischen Rundzellen. Ne, gerade im Autobereich, diese Lithium-Ionen-Zellen werden ja auch gerne als Laptop-Zellen verschrieben, weil die ja so ein Standardmaß haben. Das sind diese sogenannten 18650er-Zellen. 18650, ganz einfach, 18 mm Durchmesser und 650 eigentlich 65 mm Länge. So, und die zweite Zelle, die auch gerne im Modellbau eingesetzt wird, sind die sogenannten Pouchzellen. Das sind, ich habe es vorhin versucht, mal schon irgendwie ein bisschen zu beschreiben. Das sieht eigentlich aus wie so eine Tüte. Ja, ziemlich flache damit Tüte.
Sich erstmal gar nichts anzufangen.
Genau. Also man muss dazu sagen, diese Zellen sind sehr großflächig, aber sehr dünn. Mhm. Das heißt, du hast halt Anode, Kathode und den Separator zur, ich sag mal, wie eine Torte zusammengestellt. Sehr großflächig. Und die sind dann in einer Tüte zusammengeschweißt. Das heißt, so dass sie fest sind, dass sie halt nicht auslaufen. Das Elektrolyt darf ja auch nicht nach außen kommen. Und ja, die sind halt zusammengeschweißt wie so eine kleine Tüte und oben kommen dann halt die Anschlüsse raus. Bei der Zoe zum Beispiel so, die hat solche Zellen zu mehreren Paketen zusammengeschlossen. Das heißt, mehrere Zellen übereinander. Und dann ergibt sich daraus ein Pack. Mhm. Und dieses Pack wird dann halt in mehrfacher Form zusammengestückelt und dann hast du halt einen großen Akku. Mhm. So, bei Tesla ist es, oder bei allen Fahrzeugen, die diese Rundzellen haben, werden diese Zellen halt meistens senkrecht alle nebeneinander gereiht. Die werden dann über Platten an den Polen entsprechend miteinander verbunden. Mhm. Zu den Verbindungsformen selber kommen wir dann auch noch. Ja, und damit kannst du dann halt riesengroße Akkupakete zusammenschließen, um dann halt deine Betriebsspannung und deine Kapazität zu erreichen.
Und das heißt, wenn du so einen Akku jetzt aufklappen würdest, sage ich mal, würde das aussehen, als hätte einer tausende normale, scheiß blöde Batterien nebeneinander gestellt.
Richtig.
Echt langweilig eigentlich.
Ja, wenn man sich die Masse anschaut, also so ein Tesla-Akku zum Beispiel ist ja mit über 7000 Zellen bestückt. Und ja, das ist ein Mehr an Batterien quasi da drin. Und man muss dazu sagen, diese Lithium-Ionen-Zellen selber sind ja, sehr speziell, wie man die zu handhaben hat. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, eine Standard-Zinkkohle-Batterie, weiß ich, die ist voll, dann nutzt du die und dann ist die irgendwann leer und dann schmeißt du weg. So, und bei einem Akku ist es so, der hat einen speziellen Spannungsbereich, in dem du den nutzen kannst. Überschreitest du den einen oder den anderen oder unterschreitest den anderen Spannungsbereich, dann gehen die kaputt. Mhm. Und dann sind die halt eigentlich auch eine Batterie. Einmal nutzen und wegschmeißen.
Mhm. Aber dafür, dass das nicht passiert, sorgt dann die Elektronik.
Richtig, genau.
Steuerelektronik.
Genau, also dieses BMS, Batterie-Management-System selber. Mhm. Du hast halt bei den Kleinzellen normalerweise eine Schutzelektronik drin, die den Ladevorgang und den Entladevorgang an den kritischen Stellen unterbricht. Na, also beim Laden zum Beispiel. Hier fangen wir jetzt an mit der ganz normalen Lithium-Ionen-Zelle. Die hat einen Spannungsbereich zwischen 2,5 ja, Tiefenladespannung und 2,5 Volt, genau. Mhm. Und Ladeschlussspannung von 4,3 Volt. Das heißt, ich kann den Bereich zwischen 2,5 Volt und 4,3 Volt die Zelle bewegen. Mit einigen Einschränkungen, sage ich mal. Wenn du immer diesen kompletten Zyklus nutzt von 2,5 Volt bis 4,3 Volt, dann so dieses Laden zwischen diesen Spannungen oder dieses Entladen zwischen diesen Spannungen, den nennt man dann halt einen Zyklus, einen Vollzyklus. Ja, wenn du diesen vollen Zyklus immer nutzt, geht diese Zelle auf Dauer kaputt, die altert halt an der Stelle. Das heißt immer, dieses Aufladen oder das Entladen bedeutet natürlich auch Überwinden des Innenwiderstandes, immer eine Erwärmung der Zelle, in welche Richtung auch immer. Und damit altern diese Zelle einfach so. Und je höher dieser Hub ist zwischen den zwei, also zwischen diesen Spannungen, desto schneller altert diese Batterie oder dieser Akku. So. Zum Schutz der Zelle hat man dann halt einfach diese Ladeschlussspannung einfach mal begrenzt. Das macht dann halt diese Steuerelektronik, genauso auch wie diese Entladespannung, somit dass die normalen oder ich sag mal langlebige Akkus, ich sag mal bei 4,2 Volt maximal aufgeladen werden und ich sag mal mit 2,7 oder 2,9 Volt maximal entladen werden. So, und somit steht die natürlich von der eigentlich technischen Möglichkeit vom Akku nicht die volle Kapazität, sondern nur eine Kapazität, ich sag mal 80% zur Verfügung. Mhm. So, im Modellbau ist es so, da haben diese Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akkus, wie sie auch genannt werden, gibt es unterschiedliche Bauformen, kein eigenes Batterie-Management-System. Mhm. Ja, das wird dann halt entweder von dem Controller übernommen, der das Fahrzeug oder dieses Modell dann halt betreibt. Und beim Laden hast du ein spezielles Ladegerät, was die Ladeschlussspannung steuert. So, bei uns in den Autos ist diese Elektronik in den Batterien mit drin. Zusammengepackt dann nachher mit dem Batteriemanagementsystem. Für die Elektroautos wird dann halt ein kleinerer Anteil benutzt, um die Batterie langlebig zu gestalten. Mhm. Ja, das heißt, du kannst, also es ist für einen Lithium-Ionen-Akku quasi besser für die Langlebigkeit, wenn du den nicht diesen vollen Lade- und Entladezyklus unterziehst, sondern wenn du immer kleinere Ladehübe vornimmst und Entladehübe vornimmst. So, und je kleiner dieser ist, desto länger hält er, desto mehr Ladezyklen in Summe kriegst du eigentlich drauf. Nachteil ist natürlich, wenn die Batterie, wenn die Kapazität dann halt nicht nutzen kannst, die volle, dann kommst du halt nicht so weit. Ne? Dann geht die Reichweite zurück. So. Das ist dann halt quasi der Kompromiss, den man bei diesen Batterien eingeht. Wie viel Material kann ich einsetzen? Wie weit kann ich so eine Zelle belasten, um halt die maximale Reichweite rauszukriegen bei gleichzeitig langer Lebensdauer? So, das ist das eine.
Und dann, genau, da gibt es dann sozusagen, ich nenne es jetzt mal einen Skaleneffekt, wenn ich einen kleinen Akku habe, also ich sage jetzt mal Akkupack, oder wie würde ich es jetzt nennen? Das Einzelteil, was ich habe, ist eine Zelle und das Ganze ist dann der Akku.
Genau.
Kann ich so sagen, oder?
Genau.
Okay. Wenn ich jetzt in einem Akku, wie bei einem, keine Ahnung, Model S oder was, 7000 Zellen habe, habe ich einen ganz anderen Spielraum, als wenn ich einen kleinen Akku habe wie einer Zoe.
Genau.
Weil ich dann zwar genauso viel oder wenig Ladehub in die jeweilige Zelle pumpen kann, aber weil der Akku viel größer ist und damit aus viel mehr Zellen besteht, kann ich ihn trotzdem schneller laden, ohne dass er kaputt geht.
Genau, du kannst eine höhere Leistung entnehmen und du kannst auch mit einer höheren Leistung reinladen sozusagen. Man muss jetzt dazu sagen, so eine Zelle hat ja, ich sag mal, nur eine Nennspannung von 3,7 Volt. So, wie läuft denn jetzt eigentlich unser Motor? Ne? Wir haben ja eigentlich ein Hochvolt-Bordnetz. Hochvolt heißt 400 Volt. Ne? Wie komme ich von 3,7 Volt auf 400 Volt? So, man kann ja Batterien unterschiedlich verschalten. Ne? Es gibt ja einmal die parallele und einmal die serielle Verschaltung von Batteriemodulen oder von Einzelbatterien. Das heißt, wenn ich Batterien seriell verschalte, also hintereinander, also immer Pluspol an Minuspol an Pluspol an Minuspol, dann erhöht sich die Spannung. Ne? Man kann also sagen 3,7 plus 3,7 plus 3,7. Somit kann man dann halt die Anzahl der Zellen aufsummieren auf 400 Volt. Nehme ich jetzt sozusagen 120 Zellen oder sowas, ne? Mal 3,7 Volt, sind wir ungefähr, ich spinne jetzt mal bei 400 Volt, habe aber nur eine serielle Leitung sozusagen von Batterien, dann habe ich halt nur die Kapazität einer dieser Zellen. Also wenn so eine Zelle 2700 mAh hat, dann habe ich halt trotz der 400 Volt nur 2700 mAh an Kapazität. So, um die Kapazität ja zu erhöhen, schalte ich jetzt solche Batterien parallel. Das heißt, also es gibt dann halt quasi einen Leitungsfaden an den Pluspolen und einen Leitungsfaden an den Minuspolen. Der Vorteil an der Stelle ist, die Spannung bleibt gleich, allerdings summieren sich hier dann die Kapazitäten auf. Und somit hast du bei einem Auto-Akku oder beim Traktionsakku eigentlich immer eine Kombination aus beidem. Also einmal seriell verschaltete Akkus und parallel verschaltete Akkupakete, um halt einerseits die Betriebsspannung von 400 Volt zu erreichen, andererseits aber auch die Kapazität von, ich sag mal, beim Tesla jetzt mit 85 Kilowattstunden. Ziemlich kompliziert. Deswegen ist es auch eigentlich ein Problem, so einen Akku so zu designen, dass er, ich sag mal, möglichst viel Leistung abgibt, gleichzeitig aber auch eine hohe Kapazität hat. So, und das ist halt das Problem, was jetzt eigentlich bei den Autos draußen existiert. Also schauen wir uns so einen Golf-Akku an, der sieht halt ziemlich komisch von der Form her aus. Doppeltes L, sage ich mal. So, und schauen wir uns halt so einen Tesla-Akku an, da hast du einen ganzen Unterboden, ein riesengroßes Rechteck oder einen riesengroßen Quader ja eigentlich, wo die Batterien super nebeneinander gereiht, aufgestellt, angeordnet sind.
Also ist die Kombination aus Höhe und also die Fläche an sich und die Dicke dieser Fläche ist dann letzten Endes ausschlaggebend für das, was ich rausholen kann.
Genau.
Also wie viel mache ich übereinander und wie viel schaffe ich nebeneinander?
Richtig, genau.
Ja. Nur nochmal für Dumme wie mich.
Genau, und je mehr du.
Genau.
So, und je mehr du nebeneinander, also parallel schaltest, umso mehr Leistung kannst du dann halt aus den Batterien auch rausziehen. So, und das gilt für die Entladung der Zellen und natürlich auch für die Ladung der Zellen. Ne? So, und da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Frage: Wir haben ja grundsätzlich ja immer so Themen Schnellladung, Langsamladung. Ne? Eine Zoe zum Beispiel ist immer ja, bei der maximalen Ladeleistung von 43 kW in einer halben Stunde zu 80% geladen. So, Tesla schafft natürlich auch in einer halben Stunde eine 80% Ladung.
Aber der Akku ist viermal so groß.
Aber der Akku ist viermal so groß. Das heißt, ich kann auch mit einer entsprechend höheren Ladeleistung rangehen. Hm. So, es heißt zwar immer wieder, es sind 80%, nur sind bei einem Tesla die 80% dann 400 Kilometer, ne, und bei uns sind es halt 100, hm, bei der Zoe. So.
Jetzt reden wir hier dauernd von 80%. Was ist denn mit dem zwischen 80% und 100%? Was passiert da?
Was passiert da? Wir haben ja jetzt ein riesengroßes Batteriepaket aus ganz vielen Zellen. So, jetzt ist leider nicht jede Zelle gleich. Das heißt, es wird nicht jede Zelle gleich geladen, es wird auch nicht jede Zelle gleich entladen. Und du hast natürlich auch Material, also durch Material Unterschiede, auch unterschiedliche Ladespannungen oder Ladeentspannungen in der einzelnen Zelle. So, was passiert jetzt zwischen 80% und 100%? Es wird ja mal gerne dieser Vergleich hergenommen, mach mal einen Eimer voll oder kipp mal ein Glas voll. So, zum Ende hin des Glases wird quasi die Wassermenge reduziert, damit es nicht überschwappt. Mhm. Genauso ähnlich funktioniert es bei den Lithium-Ionen-Batterien natürlich auch. Zum Ende hin wird die Ladeleistung reduziert, damit halt diese Zelle nicht zerstört wird. Andersrum natürlich auch die Ladung der schon vollen Zellen unterbrochen und auf die Zellen verteilt, die die Ladeschlussspannung noch nicht erreicht haben. Mhm. So, dieser Vorgang wird Balancing genannt. Und aufgrund der geringen Ladeleistung, die dort reingepumpt wird, dauert natürlich dieser Vorgang auch extrem lange. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine halbe Stunde Ladung auf 80%, wenn die Batterien noch nicht ganz voll sind, haben aber mitunter auch die gleiche Zeit nochmal nötig, um die restlichen 20% reinzuziehen.
Das heißt, da gibt es Sensoren, die rausfinden, welche Zellen voll sind, tatsächlich voll sind und welche nicht. Und dann wird der Strom entsprechend umgeleitet.
Also im Endeffekt ist es Tatsache so, dieses Batteriemanagementsystem besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Einzelelektroniken, die jede einzelne Zelle von der Ladung her, sowohl als auch von der Temperatur her überwachen.
Wie oft muss man das machen? Also ich handhabe es normalerweise so, ich bewege mich gerne mehr so im Schnellladebereich und einmal die Woche am Wochenende lasse ich das Auto stehen, bis es voll ist.
Mhm. Also da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen zu. Es gibt halt Fahrzeuge, die werden grundsätzlich immer nur bis 80% geladen, weil sie dann halt, schnell geladen werden können, weil sie schnell wieder dann einsatzfähig gemacht werden können. Die stellen das Auto von vornherein schon so ein. Tesla zum Beispiel kannst du ja das regeln. Ne? Hast du so einen Schieberegler, kannst du von 50% bis 80% einstellen. So, natürlich kann durch das fehlende Balancing eine sogenannte Zellendrift nicht unterbunden werden. So, und je weiter die Zellen auseinanderdriften, umso schlechter ist nachher eigentlich die Leistung des Akkus, weil die Leistung misst sich immer an der schlechtesten Zelle quasi. So, natürlich ist damit dann ein Balancing nötig. Und ich habe es so, bei mir läuft der Wagen am Wochenende einmal pro Woche quasi in dieses Balancing rein. Also ich fahre unter der Woche halt den Akku so, wie ich es habe und wie ich ihn brauche, leer und lade ihn über Nacht eigentlich nur exakt eine Stunde lang voll. So, und das reicht natürlich nicht immer, um das Balancing komplett abzuschließen. Aber am Wochenende ist bei mir der Ladeplaner so eingestellt, dass wenn er angesteckt wird, dann auch den kompletten Ladezyklus machen kann. Es gibt jetzt natürlich dann auch noch Leute, die sagen, ja gut, ich mache meinen nie ganz voll, weil ich habe halt Angst vor diesen 100%. Weil es heißt ja immer, einen vollgeladenen Akku zu lagern, unterstützt die Alterung des Akkus und damit natürlich auch dessen Lebensdauer. Verschlechtert die Lebensdauer, also unterstützt sie nicht, verschlechtert die.
Ja, aber wie lange lagerst du den? Du lädst den auf und dann fährst du ja wieder, oder? Ich meine, du lädst den nicht 100% auf und lässt dann das Auto eine Woche stehen.
Ja gut, aber es geht ja halt auch darum, den ständig halt auf diese 100% Niveau zu halten.
Ja, aber ja.
Immer wieder bei der Ladung. Also immer wieder diese 100% aufzuladen und den da oben zu halten. Ich für meinen Teil denke mir eigentlich, wir haben einen fast 26 Kilowattstunden starken Akku drin, also 25.900 Wattstunden. So, wir können bloß 22 Kilowattstunden nutzen. So, und diese 22 Kilowattstunden sind eigentlich für uns 100%. Mhm. Das heißt, wir können aus meiner Sicht, den Wagen eigentlich immer zu 100% vollladen.
Ja, weil er eigentlich tatsächlich nie voll ist.
Ja. Wichtig ist eigentlich auch an der Stelle die Ladung immer dann zu nutzen, wenn es möglich ist, weil ebenso ist ein ständig zu niedriger Akkustand auch schlecht, weil geht die Spannung runter, ne, hast du halt nicht mehr von der Spannung her die Leistung, die der Motor halt leisten kann. Wenn du die Leistung aber ziehst, wird es kompensiert durch einen höheren Stromfluss. Mhm. So, und je höher der Stromfluss, desto mehr wird die Batterie natürlich auch wieder in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen am besten immer so voll wie möglich, also den Akku so voll wie möglich zu machen.
Wobei da ja das Batteriemanagement immer eingreift. Also natürlich, wenn du Richtung, ja, Richtung Null gehst, fängt es an zu blinken,
genau,
und sagt dir Bescheid, du solltest mal laden. Und wenn du dann noch nicht lädst, weil du vielleicht einfach nicht kannst, mhm, reduziert es irgendwann die Leistung und das Auto stellt sich dann tatsächlich irgendwann ab, mhm, nach entsprechenden Warnungen und Vorwarnungen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man bis exakt leer das Auto, nee, überhaupt bewegen kann.
Richtig, also das Managementsystem sorgt schon dafür, dass die Zelle, ich sag mal, Entladespannung, diesen tiefen Punkt halt vorzeitig, ja, begrenzt.
Mhm. Ja. Also auch eine Sache, die sich eigentlich aktiv auf die Reichweiten, die zurzeit möglich sind, auswirken, weil man einfach den Akkus eine gewisse Lebensdauer auch geben will. Ne?
Richtig.
Und ich könnte sehr viel mehr laden, ich könnte sehr viel mehr Leistung rausholen, ich könnte ihn auch leer fahren, bis er tatsächlich ausgeht, weil er keinen Strom mehr hat. Mhm. Das würde aber eben der Haltbarkeit entgegenwirken.
Ja, und bei der Zoe, was haben wir da eigentlich drin? Selbst die neue Zoe hat ja jetzt keinen größeren Akku. Mhm. Ja, man hat wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus und aus den Messdaten der Batteriemanagementsysteme herausgefunden, dass anstelle der 22 Kilowattstunden sogar 23 Kilowattstunden halt nutzbar sind, ohne den Akku dauerhaft zu beschädigen. Mhm. Ja, und daher eigentlich nur deswegen kommt die Zoe R240 einen Ticken weiter.
Ja. Da ist halt mehr Luft nach oben und unten gelassen worden, als man eigentlich braucht. Mhm. Aber gut, lieber erstmal ein bisschen vorsichtig, als dass die Dinger alle nach 3 Jahren kaputt sind.
Richtig. Ja, was können wir eigentlich nur machen? Steckt halt in so ein Auto Akkus rein. Macht ganz viele Akkus rein, dann können wir schnell laden und wir kommen auch weiter. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir aber das Problem. Große Akkus, viele Zellen brauchen natürlich auch entsprechend viel Material. Und wir wissen ja alle, ein Tesla kostet halt ab 78.000 Euro aufwärts. Eine Zoe geht halt bei jetzt mittlerweile inklusive Förderung 17.000 Euro los, 17.900 Euro los. Man muss halt immer wieder diesen Spagat finden, ab wann ist so ein Auto für einen Kunden interessant, von der Größe her und von der Reichweite her. Mhm. Deswegen, Akku ist immer das größte und teuerste Teil mit einem Auto.
Mhm. Als Einzelkomponente. Ja, das ist einmal wirkt es sich aus auf die Kosten, die du hinterher hast, wenn du dieses Auto kaufst. Und es ist natürlich auch eine Frage von Raum und Gewicht. Weil, mhm, großer Akku braucht mehr Platz und wiegt mehr. Mhm. Und dann stellt sich halt mir immer die Frage, wo ist der Punkt, wo es dann nicht mehr rentabel ist? Also wo wird es zu teuer? Wo ist es dann zu groß? Wo, mhm, ist es dann zu schwer? Mhm. Denn die Dinge wirken ja alle aufeinander. Ich kann jetzt nicht nur sagen, ja, ich nehme jetzt einen größeren Akku und alles ist geil. Mhm. Der kostet mich mehr Geld, aber alles ist cool. Ja, ich habe ja auch mehr Gewicht in meinem Auto und ich muss das Ding auch irgendwo hinbauen. Ich meine jetzt, ja, bei der Zoe zum Beispiel ist ja der Platz zwischen den Achsen auch ein begrenzter. Ich meine, ich kann halt nicht darüber hinaus nach vorne und hinten den Akku bauen. Mhm. Und in der Höhe bin ich ja auch irgendwie beschränkt. Sonst sieht die Karre halt hinterher aus wie eine Kutsche früher.
Ja.
Weil du halt sonst wo sitzt.
Gleichzeitig dann natürlich auch wieder das Design des Akkupakets, ne? Weil, mhm, du musst ja nach wie vor auf deine 400 Volt kommen. Es ist ja nicht nur so, dass du da einfach jetzt welche reinstellen kannst, also Zellen reinstellen kannst, wie du möchtest, mhm, sondern du musst ja dann wieder auch das Design so einrichten, dass halt du auf deine Spannung kommst, dass du auf deine Leistung kommst und dass du halt auf deine Kapazität kommst.
Ja. Doch wieder komplizierter, als ich dachte, ne?
Ja, so, und nichtsdestotrotz, je nachdem, was du mit den Akkus halt machst, ob du die lädst oder entlädst, die erzeugen natürlich dabei dann auch Hitze. Ja? Mhm. Und die Hitze muss ja auch irgendwo hin gebracht werden. Das heißt, du musst ja dann auch für eine Kühlung sorgen. Es ist halt nicht so einfach, die ganzen Zellen einfach aneinander zu spaxen und dann hoffen, dass sie halt ihre Leistung abgeben, sondern Ziel ist es ja, diese Batterien auch am Leben zu halten. Mhm. Ja, und das kannst du halt nur. Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel arbeiten am besten zwischen 18 und 25 Grad. Laden und entladen, mhm, am besten bei dieser Temperatur. Ja, und wie kommt man da am besten hin? Also im Winter gibt es ja halt bei der Zoe zum Beispiel, beim Tesla glaube ich auch, diese Vorheizfunktion. Mhm. Das heißt, du kannst halt einerseits den Wageninnenraum heizen, andererseits heizst du damit natürlich auch so ein bisschen den Akku vor. Damit kann der dann halt in eine optimaleren Temperatur gebracht werden oder auf eine optimale Temperatur gebracht werden, um besser geladen oder schneller geladen zu werden. Hm. So, und ebenso, wenn der Akku schon warm ist, weil er entweder ja durch die Fahrweise malträtiert wurde, den dann halt nicht durch diesen Ladezugang noch weiter zu erhitzen und den damit zu beschädigen. Ja. Deswegen Kühlung, wie auch immer, über Wärmepumpe oder über eine Flüssigkeit oder über Luft, dass er dann halt möglichst in der Nähe dieser 25 Grad bleibt, um den dann halt auch wieder schnell laden zu können. Ja, also es gibt ja jetzt dann auch wieder zwei Möglichkeiten, den Akku an der Stelle zu schonen. Du kannst auf der einen Seite eine Kühlung einbauen, du kannst auf der anderen Seite natürlich auch mit der Ladeleistung runtergehen. Ja. Und das ist ja zum Beispiel das, was an den Ladesäulen mitunter passiert, wenn jemand ranfährt und sieht, ja, ich habe jetzt eine 50 Kilowatt CCS oder Schademo-Säule, ja, mein Leaf lädt aber dann bloß mit 20 oder 30 Kilowatt. So, und dann liegt es halt einfach daran, dass an der Stelle vielleicht der Akku einfach zu heiß ist und bevor der noch heißer wird und kaputt geht, reduziert man entsprechend die Leistung.
Ja, steckt auch eine Menge Intelligenz in dem ganzen System schon.
Ja, das macht natürlich dann alles das Batteriemanagementsystem. Die checken ab, wie heiß sind die Batterien, welche Ladeleistung kann ich reinsetzen, was steht mir zur Verfügung mit allem drum und dran. Also hervorragend sieht man es ja zum Beispiel auch, wenn man unsere Zoe jetzt bei den Temperaturen an 22 kW anschließt, der fängt das Laden an.
Dann fängt er an zu pusten.
Dann macht es auf einmal klick, klack, dann ist alles aus, dann geht die Klimaanlage an und dann fängt er wieder an zu laden. Ne? Also wenn dass die Kühlung quasi sichergestellt ist. Im Endeffekt, bei den hohen Temperaturen jetzt, wenn der Akku gestresst wird durch Fahren oder Ladung, haben wir halt das Problem der Kühlung. So, jetzt kommt aber noch hinzu, dass wir ein ähnliches Problem haben bei tiefen Temperaturen. Mhm. Also wir haben ja das gleiche Problem, wenn du bei minus 10 Grad oder bei 10 Grad oder bei 0 Grad dein Auto betreiben willst, guckst du auf die Reichweite und dann stehen da auf einmal bloß noch 100, 120 Kilometer, während du im Sommer halt 150 Kilometer oder 170 Kilometer am Beispiel der Zoe fahren konntest. Warum ist das eigentlich so? Man muss ja sagen, wenn die Batterie oder wenn der Akku eine optimale Betriebstemperatur zwischen 18 und 25 Grad hat, muss man dann halt so sagen, dieses Elektrolyt sorgt ja dafür, dass diese Lithium-Ionen zügig von der Kathode zur Anode wandern können und umgedreht. Lade-Entlade-Vorgang. Wenn es kalt ist, ist dieses Elektrolyt natürlich auch relativ träge. Das heißt, diese Ionen können da drin weniger schnell wandern. Damit hast du halt eine geringere Leistungsfähigkeit der Batterie. Ja, das heißt, du kannst halt nicht so viel oder nicht so schnell den Strom entnehmen, wie du ihn gerne haben möchtest. Du kannst natürlich dazu zwingen. Ja, wenn du es machst, muss halt der Innenwiderstand der Batterie dann entsprechend überwunden werden, was halt wieder zu einer Erhitzung führt. Der Akku wird dann halt mit, selbst bei 10 Grad oder bei 0 Grad, dann halt durch die Fahrt dann aufgewärmt oder durchs Laden. Andererseits muss man halt aufpassen, wie stark diese Entnahme oder diese Zuführung von Energie ist. Ja, weil du kannst dann an der Stelle quasi durch, ich sag's jetzt mal überspitzt, krasses Rausreißen der Elektronen, das Anodenmaterial, das Kathodenmaterial einfach beschädigen. Ja. So, und dadurch altern diese Batterien halt zusätzlich, beziehungsweise wird das Material, wo die Ionen rausgezogen werden, so beschädigt, dass dieses einfach nicht mehr für die Emittierung von Ionen zur Verfügung steht. Das heißt, deine Kapazität nimmt ab. Deine Batterie wird schlechter. Ja, und an der Stelle wieder das gleiche Thema. Ne? Du musst halt die Batterie in den richtigen Temperaturbereich bringen. So. Deswegen im Winter können wir halt einfach nicht schneller laden, auch wenn wir mit 43 kW, ich sag mal, auf dem Datenblatt die Möglichkeit hätten. Träge Batterien sind halt, also träge. Im Bereich des Lithium-Ionen, der Lithium-Ionen-Technik halt so. Es gibt natürlich auch Materialien, die man einsetzen kann, die Temperatur oder weniger temperaturempfindlich sind. Also was haben wir jetzt zum Beispiel? Diese Zebra-Batterie, die läuft bei 300 Grad, hat wohl an der Stelle, also die ist unempfindlich gegenüber Temperaturunterschiede von außen, weil die selber halt auf dem Temperaturniveau grundsätzlich gehalten werden muss. Das heißt, du musst die Batterie natürlich immer heizen. Damit hast du einen gewissen Verlust, Leistungsverlust an der Stelle oder einen Kapazitätsverlust. Auf der anderen Seite läuft die Batterie halt immer mit der gleichen Leistung. wenn du die in diesem Temperaturbereich hältst. Die kannst du an der Stelle nicht kaputt machen. Mhm. So, und wer heizt schon gerne seine Batterie die ganze Zeit auf 300 Grad, damit sie funktioniert? Das kannst du irgendwo stationär machen, wo die Batterie halt so vom Gesamtpaket her reinpasst, ne? Aber in einem Auto geht es halt einfach nicht. Mhm. Ja. So, und da gibt es halt die unterschiedlichsten Formen der Lithium-Ionen-Batterie. Ja, man experimentierte da jetzt auch mit unterschiedlichen Materialien rum, ne? Weil man hört ja auch immer wieder, ja, Lithium ist ja so selten und ist ja eine von den seltenen Erden, wo man dazu sagen muss, ist ja nicht so. Mhm. Ja, und wenn jetzt alle auf einmal anfangen, Lithium-Batterien zu bauen.
Dann ist es auf einmal alle.
Dann ist es alle, genau.
Da habe ich was gefunden in diesem Internet. Und zwar eine Aussage von Andreas Ulbig, der an der ETH Zürich forscht, unter anderem eben an Batterien. Um den kurz zu zitieren zum Thema Lithium. Lithium ist eines der häufigeren Metalle auf der Welt. Daran wird es meiner Meinung nach nicht scheitern. Das Problem sind eher die für die Elektrodenherstellung und Elektronik benötigten seltenen Erden. Da hören wir mehreres raus. Erstens, dieser Lithium-Hype oder dieser Lithium wird zur Neige gehen Hype, der ja sogar bis in die Mainstream-Medien geschwappt ist in den letzten Monaten schon. Das heißt, Model 3 und jetzt bauen alle Elektroautos und wir brauchen jetzt ultra viele Akkus und so weiter. Das ist gar nicht so sehr das Problem, denn so selten, wie man das unter Umständen dargestellt bekommt, ist das wohl gar nicht. Ich kann mich jetzt nur auf das beziehen, was jetzt dieser Herr da gesagt hat. Ich weiß es nicht. Noch nie Lithium gesehen. Und es ist auch keine seltene Erde.
Nee.
Lernen wir noch im Nebensatz hinzu. Das kann man jetzt gerne mal googeln, denn darüber weiß ich quasi gar nichts.
Ja, also seltene Erden, wenn man den Horst Lüning mal wieder zitieren darf. Oder das Beste ist eigentlich, man guckt sich vielleicht das Video an. Der hat nämlich ein paar Videos zum Lithium-Ionen-Akku gedreht und auch zum Lithium an sich als Rohstoff. Und der beschreibt natürlich dann auf der einen Seite, wie viel Lithium in so einem Akku eigentlich auch wirklich drin ist, weil das ist gar nicht so viel. Mhm. Während der so einen Tesla-Akku mit seinen 600 Kilo vielleicht mit, weiß ich, 30 Kilo Lithium oder sowas bestückt ist, kommt es natürlich dann auch noch auf die Produktion oder auf die, wie sagt man so schön, auf den Abbau des Lithiums an. Mhm. Im Augenblick ist es halt einfach so, man weiß wohl, in Südamerika gibt es halt einen riesengroßen Salzsee, wo das Lithium quasi in Massen vorkommt. Aber es existiert einfach noch keine Industrie, die das abbaut. Mhm. Und deswegen ist Lithium relativ knapp auf dem Markt, aber nicht knapp an Rohstoff.
Mhm. Ja, gut, so, das ist dann zweierlei natürlich.
Richtig, genau. So, und deswegen, wenn die Nachfrage steigt, wird an der Stelle natürlich auch die Vorkommen, oder werden die Vorkommen an, mit zusätzlichen Abbau- oder Förderindustrien dann aufgebaut werden. Mhm. Ja, und dann, also um das Lithium selber mache ich mir dann weniger Sorgen, dass das da vorhanden ist oder nicht vorhanden ist.
Und davon abgesehen wird sich das Ganze über die Jahre oder sage ich mal Jahrzehnte vielleicht eher entsprechend weiterentwickeln wie alles andere, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ja auch. Ja, nur weil man heute Akkus aus den und den Bestandteilen auf die und die Art und Weise baut und benutzt, heißt das ja nicht, dass wir das in 15 Jahren noch genauso machen. Ja?
Genau.
Das kann ja sein, dass wir dass es andere Technologien gibt, die viel besser geeignet sind, zum Beispiel auch für den Anspruch, den so ein Auto an so einen Akku stellt, der ja durchaus speziell ist. Das ist ja jetzt nicht, es ist eben nicht dieses gleichmäßige Entladen, was du bei vielen anderen Geräten eher hast. Und das heißt ja viel stärkeren Schwankungen unterlegen. Mhm. Ob ich jetzt irgendwie in der Stadt von Ampel zu Ampel gurke oder ob ich jetzt tatsächlich mal 100 Kilometer Autobahn fahren muss, das sind halt zwei Paar Schuhe, auch für den Akku. Da wird sich sicherlich was ergeben, was einfach diesem Anforderungsprofil, das ich als Autofahrer mit meinem Auto an diesen Akku habe, wird sich sicherlich was ergeben, was dem besser entsprechen kann. Mhm. Genauso Materialien, nur weil da jetzt Lithium, seltene Erden und was weiß ich, was für Chemikalien drin sind, heißt das nicht, dass ein Akku in 10 Jahren noch genauso gebaut wird.
Eben.
Also ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt und bin mir ziemlich sicher, dass das auch einen großen Schub in Sachen Forschung und Entwicklung geben wird in dieser ganzen Hinsicht, einfach weil es nötig ist.
Ja. Also gerade weil du die Materialien ansprichst, gerade Lithium ist ja ein sehr reaktionsfreudiges Metall. Das heißt, man muss das schon ganz gut verpacken. Die Elektrolyte müssen möglichst rein sein. Die Materialien allgemein müssen möglichst rein sein, um halt eine hohe Kapazität, Leistungsfähigkeit und eine geringe Alterung der Batterie sozusagen zu erzeugen oder zu ermöglichen. Die Sache ist ja die, vor jetzt mittlerweile 4 Jahren, also ich habe mal so einen Bericht gelesen, da haben sie kurz beschrieben, wie diese Batterien eigentlich produziert werden. Und da war es halt so, dass die Produktionsformen einfach so schlecht waren, dass man halt grundsätzlich einen sehr hohen Ausschussanteil hat. Also in einem hohen zweistelligen Prozentbereich sind Batterien mit einem Ausschuss behaftet gewesen.
Was schon verrückt ist, wenn man bedenkt, dass selbst heutzutage schon viele Batterien produziert werden.
Ja.
Ne, das ist und, eigentlich krank.
Ja, und daher kommt halt auch vom Anfang her der hohe Preis dieser Batterien, dieser Lithium-Ionen-Zellen. So, man erwartet halt in Zukunft, dass die Automation in der Produktion natürlich auch für einen gleichbleibenden Qualitätsstandard sorgt, sodass man dann halt diesen Ausschussanteil auf, ich sag mal, unter 10%, Ziel ist natürlich 0%, aber das wird man halt nie haben. Mhm. Aber den prozentualen Anteil an Ausschuss hat deutlich reduziert, womit dann natürlich auch die Batterie an sich günstiger wird. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich der Einsatz der Materialien. Man experimentiert natürlich mit unterschiedlichsten Materialkombinationen, wo das Lithium angelagert werden kann, wie die Anode mit diesem Graphit gebaut werden kann, dass halt immer mehr, ich sag mal, auf gleichem Raum oder vom Materialeinsatz immer mehr Ionen rausgelöst und angelagert und in die umgekehrte Richtung gebracht werden kann. Mhm. Da ist eigentlich der Knackpunkt in der Zukunft. An dieser Stelle werden die Batterien von der Kapazität her, von der Leistungsfähigkeit her, wachsen, leichter werden. Also ich sag mal, Kreisel ist ja jetzt im Augenblick die Überfirma, ich nenne sie mal jetzt so, die es halt schafft, mit Standard-Maß-Akkus Leistungen zu erzielen, die einfach in den aktuellen Autos nirgendwo zu finden sind. Mhm. Ja. So, und wir haben ja hier gerade in unserer Liste so schön drinstehen, die Firma Kreisel behauptet ja von sich, einen Akku in den E-Golf einbauen zu können, der den gleichen Formstandard hat wie der aktuell verbaute Akku. Anstelle der 24 Kilowattstunden allerdings über 50 Kilowattstunden Kapazität leisten soll. Ne, und das ist natürlich schon, das ist eigentlich schon krass,
wenn man das sieht. Weil, wenn man das dann weiterrechnet, würde halt das Auto statt 190 Kilometer eher 430 fahren können.
Ja, und der Akku ist, glaube ich, wird angegeben mit 7 Kilo Gewichtszunahme. Ne? Mhm. Also der ist gerade mal 7 Kilo schwerer.
Kosten.
Ja, und gleiche Kosten. Und hat mehr als, oder gut die doppelte Kapazität.
Aber VW kauft keine Kreiselakkus.
Ah, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Sie kaufen ja viel, was mit Batterien zu tun hat jetzt irgendwie, oder?
Die Frage ist, ob die nicht vielleicht sogar, man munkelt ja immer so ein bisschen, dass Kreisel doch ziemlich nah an VW steht und dass wir vielleicht in Zukunft dann vielleicht doch die ein oder andere Kreiseltechnologie in dem Wagen sehen wird. Ja. Wir waren vorhin noch mal kurz bei den Batterien, von den Materialien her. Es geht natürlich auch darum, die Technologie, wie diese Pakete zusammengeführt werden, wie die Zellen miteinander verbunden werden. Ne? Selbst dort muss man halt versuchen, das beste Material, das reinste Material herzunehmen und vor allem auch Techniken zu entwickeln, wo auch in den Verbindungsstellen dieser Akkus dann halt so wenig wie möglich thermische Verluste zum Beispiel auftreten. Ne? Und da ist man halt auch am Forschen, wie man die ganzen Sachen halt verbessern kann, dass man, wenn man halt schon was in den Akku reinlädt oder auch wieder rausnimmt, möglichst viel der reingesteckten Energie auch wieder rausbekommt, ohne Hitzeverluste, Leistungsverluste zu erzeugen. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft aussieht.
Ja, super geil sieht das alles aus in Zukunft.
Ja. Es gibt ja schon Batterien, die rein von der Kapazität her 1000 Kilometer Reichweite locker ermöglichen. Ja. Nachteil an der Thematik ist, du kannst dir wahrscheinlich nur eine geringe Anzahl oder in geringeren Zyklen bewegen. Das heißt, deutlich weniger häufig aufladen, als es jetzt mit den günstigeren Lithium-Ionen-Akkus ist.
Ja, aber wenn ich jetzt mit einem Lithium-Ionen-Akku 200 Kilometer schaffe und mit dem eben erwähnten 1000 schaffe, dann muss ich ihn ja auch 5-mal weniger aufladen.
Ja, natürlich.
Häufig. 5-mal weniger häufig aufladen.
5-mal weniger häufig, genau.
Ja, also jetzt weiß ich nicht, wie groß der Unterschied ist, was die Lebensdauer in Sachen Zyklen angeht. Aber zumindest Faktor 5 wäre da schon drin.
Ja.
Bin mal gespannt. So.
Einmal Stereo so.
Das war dummer ein Gedanke.
Die Firma Kreise ist ja eigentlich eher so ein Technologie-Gigant. Ne? Also die bauen ja selber die Akkus ja nicht in Masse, sondern die stellen ja eigentlich bloß die Technologie zur Verfügung. Oder die entwickeln in die Technologie, wie werden die Batterien gebaut, wie werden sie verbunden, wie werden sie gekühlt, wie funktioniert das Batteriemanagementsystem.
Aber die produzieren nicht.
Aber die produzieren nicht. Nicht in den Massen, wie es jetzt zum Beispiel Panasonic oder LG macht oder Samsung. Ne? Also Samsung, also diese eben drei genannten Firmen, produzieren wirklich Masse an Batterien. So, jetzt natürlich nicht nur fürs Auto, sondern auch für mobile Endgeräte, Tablet, Handy, alles, was halt mit Akkus betrieben wird. Mhm. Laptops halt hauptsächlich. Und ja, ich denke mal, von denen wird man eher, ich sag mal, die Menge an Batterien bekommen, während von so einem Technologieträger wie Kreisel dann eher die Technik bekommt, wo die Qualität sich weiterentwickelt. Mhm. Ja, weil, was haben wir von Kreisel gesehen? Kreisel hat den Panamera umgebaut. Kreisel hat den Caddy umgebaut, den Mercedes Sprinter, den Skoda Roomster. Aber es sind halt alles Einzelfahrzeuge. Ja, es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, die haben jetzt wirklich diese Technik in eine komplette Serie reingesteckt und jetzt fahren draußen 50.000 Skoda Yeti mit E-Antrieb rum.
Ja gut, aber sie haben ja ihren Punkt gemacht und einbauen und produzieren muss das halt jemand anders. Ne? Ich meine, sie zeigen, dass es geht und wie es geht und dass sie das können. Was die jetzt brauchen, ist jemand dahinter, der sagt, ja, gute Idee, lass mal bauen.
So wie es Tesla macht.
So wie es Tesla macht. Stichwort Gigafactory.
Stichwort, genau. Was eine Überleitung.
Ja, Wahnsinn. Du musst aber einen Tusch einspielen im Nachhinein.
Mäp, mäp.
Ja, die Gigafactory ist natürlich in aller Munde, dieses Teil, so als, wie war das? Flächenmäßig größtes Gebäude der Erde, wenn sie dann fertig ist. Ich habe natürlich jetzt die Maße vergessen, aber es gibt wie immer einen entsprechenden Link in den Shownotes. Das kann man während des Anhörens einfach anklicken und nachlesen. Es sei denn, man fährt gerade Auto oder fliegt ein Flugzeug, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Wobei, wenn man ein Flugzeug fliegt, das macht das meiste, je nachdem, weiß ja nicht, wie viele Passagierflugzeugpiloten hier sind, aber ich glaube, die fliegen ja die meiste Zeit, wenn die erstmal oben sind, eher alleine. Aber wir schweifen ab, fürchte ich. Gigafactory. Jetzt habe ich da eine schöne Überleitung verkackt. Ja, ein paar Stichworte vielleicht zur Gigafactory. Grundsteinlegung Juni 2014, irgendwo in Nevada, USA, Nordamerika, Planet Erde.
Planet Erde.
Wichtig. Wenn man das von ganz weit außen betrachtet, dann ist das ein guter Anhaltspunkt. Weiß ja nicht, wer hier zuhört. Was machen die? Akkuzellenproduktion. Die machen halt, was Kreisel eben nicht, sondern Samsung, Panasonic, LG, was die auch machen, nur viel mehr.
Nur viel mehr.
Jo. Die wollen ja irgendwie 2020 ihre volle Kapazität erreichen. Und das bedeutet, sie wollen dann pro Jahr mehr Akkuzellen herstellen, als 2013 weltweit insgesamt hergestellt worden sind. Das ist mal eine Hausnummer. Aber wir kennen ja den Elon, mit kleinen Zielen gibt er sich ja nicht ab. Warum auch? Das machen ja schon die anderen.
Wir bauen keine langsamen Autos, wir bauen keine kleinen Fabriken und wir bauen auch nicht wenig Akkus.
Die Frage ist halt, warum wollen die so viel von dem Zeug produzieren? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wenn du viel produzierst von den Dingern, kannst du aufs Ganze gesehen sparen.
Ja.
Skaleneffekte.
Skaleneffekt.
Ganz simple Sache.
Gehen die Kosten nach unten.
Das, was jetzt momentan das Problem ist, dass man einfach eine beschränkte Menge von dem Zeug hat, was es teuer macht und was das Automatisierung, kleine Fabriken, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt auf groß aufpuste, dann habe ich natürlich ganz andere Kosten.
Ja.
Kaufe viel ein für weniger Geld, verkaufe viel mehr, weil ich viel mehr habe. Letzten Endes ist das, glaube ich, keine so dumme Idee, denn die wollen ja auch ihre Autos mit Akkus bestückt wissen. Und wenn die selber bauen, ist natürlich auch wieder ein Vorteil für sie.
Klar. Und wenn sie die dann möglichst günstig bauen?
Na, noch größerer Vorteil.
Dann haben wir dann auch einen günstigen Tesla in Form des Model 3.
Ja, oder Tesla verdient dann auch mal Geld.
Ja.
Kann natürlich auch sein.
Gut, aber jetzt hat ja Tesla, sorry, dass ich dich unterbreche an der
Stelle. Ja, das kenne ich ja.
Jetzt hat ja Tesla ja nicht nur Autos im Sinn, sondern die haben ja auch ihre Powerwall, wo sie ja dann auch ihre Akkus aus dieser Gigafactory ziehen wollen. Und
aber bauen die dafür neue oder nehmen die ausrangierte Model S oder Roadster oder Model 3 Akkus dann?
Also soweit ich das jetzt als Information noch im Kopf habe, werden in der Powerwall schon die neuen Zellen auch verbaut, wie sie in dem Model 3 unterkommen sollen. Mhm. So, ob das jetzt aktuell mit den Modulen so ist, die jetzt gerade verkauft werden, du kannst ja jetzt schon dir deine Powerwall bestellen. Die aktuellen werden wahrscheinlich noch nicht mit den neuen Zellen laufen, aber die zukünftigen, ja, denke ich schon. Mhm. So, und was die Haltbarkeit angeht, diese Batterien, die können ja nicht nur im Auto verwendet werden. Ne? Also bei einem Auto ist es ja so, ein Traktionsakku gilt als verschlissen, wenn der, ich sag mal, bei Renault jetzt 75%, bei anderen vielleicht sogar 80%. Leistung unterschreitet oder Kapazität unterschreitet. Viele Hersteller geben ja Garantien auf diese 80%, weiß ich, 8 Jahre, 6 Jahre. So, was passiert danach dann mit den Akkus? Ja, die werden dann halt recycelt. So, ja. Und recycelt heißt ja nicht gleich auseinandernehmen und in die Einzelbestandteile zerlegen, um wieder neue Batterien zu bauen, sondern die haben ja immer noch eine Kapazität von 70-80%. Mhm. So, und damit kann man diese Batterie natürlich auch noch woanders einsetzen. Zum Beispiel als Heimspeicher. Also ich stelle mir es auch so vor, dass es vielleicht, ich sag mal, ich stelle es mir so vor, muss man ganz klar sagen, dass man einerseits sich neue Heimspeicher oder Heimspeicher aus Neuzellen bauen lassen kann, gleichzeitig aber auch als Second Life Zyklus sozusagen, sich Heimspeicher aus gebrauchten Autobatterien aufbauen kann. Wie gesagt, also selbst mit 75% oder 80% Leistung sind die ja immer noch deutlich, blöd formuliert. Ja. Sie sind noch nicht kaputt, sie sind noch nicht zum Wegschmeißen.
Genau, sie sind nicht kaputt, sie haben halt eine andere, wie soll ich sagen, das ist wie ein Eimer, den du halt nicht mehr bis zum Rand volllaufen lassen kannst.
Genau. Aber du kannst ihn noch nutzen halt.
Genau, du kannst ihn halt weiterhin nutzen. Und für das, was du an Kapazität jetzt für deine Photovoltaikanlage vielleicht haben möchtest oder brauchen würdest, dafür reicht es ja vielleicht.
Ja.
Ich meine, ein 22 Kilowattstunden Akku aus der Zoe hat ja mit 80% immer noch, rechne bitte selber aus, wie viel Kilowattstunden. Und das wird für das, was du damit dann im Nachhinein als Heimspeicher benutzen möchtest oder machen möchtest, reichen.
Mehr als ausreichend.
Genau, so. Der ist halt ein bisschen größer.
Genau.
Als er sein müsste, wenn er 100% Kapazität hätte. Mhm. Aber das ist in dem Fall vielleicht gar nicht so wichtig. Ja, weil ja, ob der jetzt im Keller was weiß ich, wie viel Platz benötigt oder ein bisschen mehr als das, ist wahrscheinlich echt egal.
Vor allem ändert sich ja dann auch das Anwendungsspektrum für diese Batterie. Ne? Also im Autoleben wird halt kurzfristig hohe Leistung gefordert, kurzfristig hohe Ladeströme auch gefahren, um die Batterien dann halt, ich sag mal, möglichst dynamisch zu bewegen. So, und im Heimspeicher ist es ja eher so, du hast über den ganzen Tag hinweg Solarenergie. Genau. Du lädst mit einer relativ geringen Leistung quasi den Akku voll. Das schont den Akku. Mhm. Das führt natürlich auch zu einer extrem langen Langlebigkeit. Oder
Lebensdauer.
Lebensdauer des Akkus, genau. Vielen Dank.
Bitte gerne.
womit dann, ich sag mal, nach, ich spinne jetzt mal 6 bis 8 Jahre Autoleben, noch weitere 10 Jahre als Heimspeicher mit so einem Akku möglich sind.
Ja.
So, und machen wir uns mal nichts vor, ein Verbrennerfahrzeug ist nach 8 bis 10 Jahren kaputt, den schmeißt auf den Schrott. Der wird dann zu, weiß ich, über 90% recycelt und wird wieder was komplett Neues draus gebaut. Ne? Während du halt bei so einem Akku dann halt schon 2, 3 Leben quasi mitfüllen kannst.
Ja, verschiedene Zwecke, Einsatzzwecke. Ja, vielleicht noch abschließend zur Gigafactory und der Größe und so weiter und so fort. Was sie ja machen wollen, was wir ja herausgefunden haben, ist, dass ja die Kosten pro Kilowattstunde von so einer Batterie sich auf was hast du? Du hast doch vorhin was gesagt.
Wir haben, also was die Zoe jetzt angeht, lag der Batteriepreis bei 400 Euro pro Kilowattstunde. Ne?
Genau.
Wolltest du dahin?
Da wollte ich hin. Hattest du das schon gesagt?
Nein.
Aha. Also
nur so angedeutet.
Das hattest du also nicht gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Und was Tesla ja erreichen will mit der gigantischen Gigafactory, ist eine Reduktion dieser Kosten um mehr als 30%.
Ja.
Was natürlich auch wieder jedem zugutekommt letzten Endes.
Natürlich, die Batterien werden günstiger. Ich glaube, im Augenblick liegen die so bei $200 pro Kilowattstunde, ne, oder $230. Ne. Ziel ist es halt,
drunter zu kommen. Du bist der mit den Zahlen hier, nicht ich.
So, und klar, das kommt uns zugute, weil je günstiger der Akku als größtes Teil am Auto, desto günstiger das Auto selbst.
Hm. Was sie natürlich auch konsequent betreiben, ist der grüne Hintergedanke. Sie wollen halt das Teil komplett mit erneuerbaren Energien betreiben und so eine Energiebilanz von null oder nahe null erreichen, was, wenn ich mir anschaue, was die für einen Strom verbrauchen werden, für eine Energie verbrauchen werden, um das zu produzieren, was sie da produzieren, natürlich eine feine Sache ist. Mhm. Wenn ich mir jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Kohlekraftwerk angucke oder eine Stahlfabrik, möchte nicht wissen, was die da an Energie verpumpen, die irgendwo aus dem Atommeiler kommt oder aus verbrannter Kohle.
Oder verbranntem Öl.
Verbranntem Öl. Mhm. Ach, Öl. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen Stammtischwissen für heute Abend oder fürs Wochenende. Ist ja Wochenende. Ja gut, jetzt ist Wochenende. Aber man kann das ja asynchron hören mit diesem Podcast. Da muss man sich dran gewöhnen. Der Name Gigafactory, der heißt ja nicht umsonst so. Das haben die sich ja was bei gedacht, wie so oft. Der Name Gigafactory leitet sich ab aus der geplanten jährlich hergestellten Batteriekapazität von 35 Gigawattstunden. Also Giga, wissen wir, steht für Milliarde. Mhm. Das heißt, sie wollen pro Jahr 35 Milliarden Wattstunden produzieren.
Wahnsinn.
Nice.
Hört sich viel an.
Hört sich viel
Fast an. Unvorstellbar.
Ja, also über Millionen hört es bei mir sowieso auf mit der Vorstellungskraft. Dass, ob das jetzt Geld ist oder sonstige Mengenangaben, da wird der Satz halt dann immer aus bei mir.
Es 35 ist halt
Milliarden Wattstunden.
Es ist halt einfach mühselig, die ganzen vielen Nullen hinten dran zu zählen. Ne?
Ja, aber das Geile ist, man kann das als Wort ausschreiben auch. Wusstest du vielleicht nicht? Das macht es einfacher. Aber es sieht natürlich noch gigantischer aus, wenn man es mit vielen Nullen schreibt. Also das sind dann 9 Nullen, richtig?
Ja.
Jetzt denkt er, wenn ihr das gesehen hättet, wie er nachgedacht hat.
Stimmt, es sind 9 Nullen.
Es sind 9 Nullen. Viele Nullen. Ja, geil. Schön. Hast du noch irgendwas Interessantes zu sagen, Marcel? Ich sehe, wir kommen langsam ans Ende unserer Notizen für diese Episode.
Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Im Augenblick zumindest nicht. Also mir fällt bestimmt später wieder was ein.
Ja, was machen wir
dann? Und dann ärgere ich mich, dass es nicht in die Folge geschafft hat.
Ja, dann müssen wir eine kleine, wir können ja dann eine Mini-Folge nachreichen.
Ja,
was Marcel alles zu sagen vergessen
hat. Ich denke mal, das, was ich heute alles zusammengestottert habe, da kommt vielleicht sowieso die ein oder anderen Fragen. Dann könnte man da vielleicht nochmal.
Du hast relativ wenig gestottert.
Ja, okay.
Nö, ich fand's gut. Ich ganz ehrlich gesagt, habe ja auch viel Neues gehört. Das ist jetzt nicht mein Paradethema, Akku und so weiter und diese ganzen Strom- und Elektroladen, Entladen und so weiter Geschichten. Da bin ich auch froh, dass ich jemanden wie dich habe, der damit mehr anfangen kann als ich. Ich habe ja schon Probleme mit Gigawattstunden. Aber gut, jetzt weiß es auch jeder, toll. Und ich habe es auch noch selber preisgegeben. Na, ist auch egal. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding einfach zu, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Und zwar kleine Überraschung, vielleicht gar nicht so positiv, vielleicht aber auch egal. Kleine Überraschung, wir werden ein Päuschen einlegen über den Sommer, weil Sommer ist.
Genau, und wir einfach nicht da sind.
Das heißt aber nicht, dass wir untätig sind. Wir haben schon ein paar Ideen. Der Marcel hat hier auch Prospekte und Visitenkarten mitgebracht. Wir knüpfen Kontakte, erweitern unser Netzwerk und unser Wissen und haben die ein oder andere Sache längst auf der Liste und werden uns auch im Sommer damit beschäftigen.
Also halt so ein bisschen teasern können wir da eigentlich schon.
Ja,
also,
jetzt,
jetzt machen wir es schon, wenn wir schon soweit sind.
Jetzt wollte ich schön pauschal bleiben, damit wir nicht sagen, was wir nicht halten können, aber bitte mach mal.
Das schaffen wir schon. Also wir haben Kontakt mit einem Laden, ich nenne es mal Laden, mit einem E-Mobilitätsladen in München aufgenommen.
Der verkauft E-Mobilität,
der vermietet E-Mobilität. Mhm. Ja, also der vermietet Tesla. Er vermietet Twizy, er vermietet Segways und E-Bikes und natürlich auch Motorräder.
Natürlich.
Und natürlich heißt ganz für mich, ich habe ja mein Verbrennermotorrad verkauft, damit ich elektrisch weiterfahren kann.
Aber sag nochmal, wie ist die Farbe noch? Space Candy Blue?
Plasma Candy Blue.
Plasma Candy Blue, genau. So war es.
Ja, diese Farbe habe ich aufgegeben.
Abgefahren.
Um vielleicht, also gut, Model 3 muss auch sein, aber...
Der wird auch blau, oder?
Das weiß ich noch nicht.
Jetzt muss ich dich unterbrechen. Ich habe am Freitag, das war gestern, Tesla Model S in diesem Dunkelblau gesehen.
Nee.
Das ist so geil.
Ja.
Der sieht so geil aus.
Dann sieht das Model 3 nur ein bisschen kleiner auch ebenso geil blau aus.
Das ist die Farbe eigentlich. Du wolltest die nicht? Doch.
Doch.
Ja.
In Blau weiß ich noch nicht. Die Kinder sagen nein, Papa sagt ja. Jetzt müssen wir halt bloß noch die Gewichtung der Stimmen aushandeln.
Ja, Kinder null, Papa alles.
Auch gut.
Was ist denn das für eine Frage? Gewichtung der Stimmen. Ja. Du bezahlst die Karre, du kannst die Farbe aussuchen.
Nochmal zurück zum Thema.
Ja.
Also interessant wird dieser, je nachdem wie dieser Kontakt jetzt läuft, haben wir vielleicht so die Möglichkeit, das eine oder andere Motorrad oder andere Zweirad auch noch Probe zu fahren und vielleicht ein paar Feedbacks dazu herzugeben. Die Zero für mich ist jetzt schon ein sehr interessantes Fahrzeug, wenn im Augenblick auch leider noch zu teuer. Aber
ich darf das leider gar nicht fahren, dann musst du wieder so viel erzählen wie heute.
Ja, vielleicht nehme ich dich ja mal mit, vielleicht magst du ja mal hinter mir sitzen.
Ja, das kann ich schon machen.
Das macht dann bestimmt Laune.
Ja, cool. Das ist das eine. Und dann hatten wir ja schon die ATE Days mal erwähnt. Mhm. Und die machen ja Ende August halt in München.
Das ist ja da, Ende August.
Ende August, genau. Ja. Da sind wir dann.
Da sind wir dann.
Wo wir auch noch sind, Ende September auf der Eruda.
Genau. Wir haben uns beide angemeldet.
Wir fahren damit fürs Team Zoe, natürlich.
Natürlich.
Was auch sonst. Und ja, wer auch immer da ist, ist herzlich eingeladen, mal Hallo zu sagen. Man erkennt uns an den weißen T-Shirts mit dem Logo vom Podcast und den schwarzen Autos mit dem Logo vom Podcast.
Und gegebenenfalls vielleicht sogar mit diesen komischen Dingern, die man auf dem Kopf trägt, mit dem Mikro vorne dran.
Ach so, ja. Zumindest ich, ne?
Ja.
Ja, der Typ mit dem Kopfhörer, das bin ich.
Ja, gut. Ich bin an der Stelle wieder Kabelträger, wie immer.
Ja, du kannst dir ja auch so ein Headset kaufen. Empfehlen kann ich das. Also ich finde es sehr viel entspannter, seit ich mich bewegen kann, wie ich will und nicht immer in das Mikro gucken muss, damit es gut klingt. Aber ich finde, du machst das schon auch sehr professionell. Du hast das ganz gut drauf. Ich spreche ja mittlerweile öfter mit Leuten, die in Mikros reden und die reden so oft an Mikros vorbei. Es ist erstaunlich, wenn man das nicht gewöhnt ist, wie wenig man darauf achtet, dass man da reinquatscht.
Aber du darfst mich halt dabei natürlich nicht angucken, ne?
Ja.
Wie sich das Gesicht verschiebt.
Ja, ich habe das zwar schon oft gesehen, muss aber trotzdem jedes Mal lachen. Gut. In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Sommer, schöne Ferien, schönen Urlaub, was auch immer ihr macht. Und wir hören uns wieder. Bis dann.
Tschüssi.